Wir sprechen jetzt über vergangene Zeiten, nicht die ganz alten, sondern die mittelalten. Simone ist da, hallo.
Hallo.
Simone, du hast gerade gesagt, du hast damals so eine ähnliche Sendung gemacht wie Muckefuck, also mit neuer Musik. Hättest du die, was jetzt eben lief, auch ausgewählt und gespielt?
Ja. Die Sendung, die hieß damals On Stage. Und da haben wir Bands vorgestellt, die gerade ihr erstes Album sozusagen veröffentlicht haben. Und das war eine ganz spannende Zeit, weil wir natürlich uns auch immer darum kümmern mussten, dass wir bemustert wurden und CDs bekommen haben und gute Kontakte pflegen mussten zu irgendwelchen Plattenlabels. Ja, und das war sozusagen mein Einstieg beim Radio.
Simone, schön, dich wiederzusehen. Du hast so fast euphorisch und auch ein bisschen emotional gesagt, ach, die ganzen alten Gesichter, sind doch noch ein paar Leute da, die du damals kanntest. Und jetzt, aber der Faden ist nie so richtig abgerissen. Also Radio Frei war schon auch eine Liebe, oder?
Ja, also lebensbegleitend sozusagen. Ja, also als ich damals beim Radio selber tätig war.
Wann denn eigentlich damals?
Oh, ich weiß nicht mehr. Also die Zeiten, die waren damals so schnelllebig, dass so viel passiert. Also es ist bestimmt 25 Jahre her. So plus minus. Und es ist schwer nachvollziehbar, wann es genau war. Kann ich nicht mehr
97,
sagen.
98 war es. Ja. Und haben wir eigenes Rundfunk gemacht, 97 zur Synagora. Eine Woche durften wir testhalber senden, weil es musste ja auch mal ausprobiert werden, wie das mit den Sendern läuft. Das war ja alles neu in den 90ern. Und dann durften wir eine Woche senden, ein Jahr später dann sogar zwei Wochen zu den europäischen Kulturwochen. Und da braucht es natürlich auch Musik. Und dann war der eigentliche Senderauftakt in der Magdeburger Allee, in komischen ehemaligen Sparkassenräumen. Das war eigenartig dort, oder?
Oben, aber auch schön. Oben unterm Dach. Ja, als ich da das erste Mal hinkam, war ich auch so ein bisschen befremdet und dachte, wo kommst du denn hier hin? Oh. Und es war oben unterm Dach, aber es war gemütlich. War schön.
Mhm. Und die Musik hat eine große Rolle gespielt, wir haben es eingangs schon gesagt. Es gab keine Streaming-Plattform, es gab nicht YouTube. Es brauchte Menschen, die Musik kuratieren, die das raussuchen, die das, würde ich mal sagen, auch Fachwissen haben und Leidenschaft und sich mit Musik beschäftigen. An Musik ranzukommen, war gar nicht so einfach. Gerade an Musik, die neu rauskommt, kann das sein?
Ja, das stimmt. Also man musste wirklich in Kontakt mit den Plattenfirmen treten und sich da drum kümmern, gute Kontakte machen und dann wurde man in Verteiler aufgenommen, hat dann die ganzen Promo-CDs bekommen und die
hat. Boah, das ist ein Ding, wenn dann im Briefkasten auch wieder zwei, drei Promo-CDs aufreißen und gucken, was das ist. Das war prickelnd, oder?
Wie Weihnachtspäckchen. War toll. Und dann haben wir die durchgehört und die besten rausgesucht und die haben wir dann vorgestellt. Und vielleicht nochmal interessant, wie ich dann zum Radio kam. Das war ja wirklich, ich habe sozusagen das, was man abreißen muss im Leben, damit man seine Ruhe hat.
Was?
Ich habe erstmal studiert. Aha. Und danach habe ich gesagt, so und jetzt mache ich.
Was hast du studiert?
Betriebswirtschaft damals. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt mache ich, was ich will.
Ah.
Und dann habe ich eine neue Herausforderung gesucht, mich damals auch sehr für Musik entschieden, auch weil mein Freundeskreis war sehr musikinteressiert. Das ist auch so lustig, weil wir ja jetzt hier bei den Mailcats sind und all die Typen, der alte Schövi, Schauer, Pfütze, das waren die Fahrradkuriere, ja, damals schon. Und wir haben da so zusammengehangen im Storchmühlenweg und ganz viel Musik gehört. Also das war die Szene. Und deswegen ist das jetzt so lustig, weil ihr es gerade gesagt habt, dass wir jetzt hier wieder sitzen, ja, und die Fahrradkuriere im Rücken, die Mailcats.
Also die Mailcats gibt es gar nicht mehr, es gibt die Fahrradkuriere nicht mehr, aber der Spirit, der Alten, so, das ist irgendwie noch da und alle kommen wieder zusammen. Hatte das für dich auch was Familiäres?
Was meinst du jetzt mit Radio Frei oder Mailcats oder irgendwie?
Mit Radio Frei.
Ja, obwohl ich ja dahin kam und alle waren da so unheimlich politisch. Ich suchte die Herausforderung, hatte keine Ahnung von der Planung, auch keine Ahnung von Radio und bin da wirklich so ein bisschen erstmal als Fremdling reingekommen. Alle waren unheimlich politisch, ja, so die ganze Heiner-Riege, wenn ihr euch erinnert. Ja. Und ich war eigentlich damals gar nicht politisch, sondern ich wollte einfach was mit Musik machen. Und deswegen bin ich dann dahin gekommen, so. Und dann ist es gewachsen, ja. Also das war ja damals auch so ein, ja, gesagt, also diese politischen Leute und dann die Individualisten, ja, die so ihr Ding da so mitmachen wollten. An Atte erinnere ich mich noch, an Atze, an Bianca, obwohl die auch sehr politisch war eigentlich. So, und ich aber so gar nicht. Ich wollte einfach was mit Musik machen. So.
Was meinst du denn mit politisch? Also beziehungsweise, oder vielleicht dran geknüpft die Frage, wie wirkte das Radio damals auf dich? Oder was hast du vorher gedacht, was dieses Radio ist? Also es ist ja jetzt so, dass ich manchmal mich mit Leuten unterhalten, die haben noch so ein Bild von Radio Frei wie vor 20 Jahren, weil sie damals irgendwie sehr aktiv dabei waren und denken, das ist immer noch so. Ist natürlich Quatsch, weil es verändert sich so. Es ist heute anders als vor 5 Jahren, anders als vor 10 Jahren. Wie hast du das damals wahrgenommen? Was war das für ein Radio?
Was war das für ein Radio? Das wusste ich ja vorher eigentlich gar nicht. Ich wusste nur, da kann man was machen und ich gucke da mal hin und vielleicht finde ich da so mein Plätzchen. Hm. Und den Freiraum hatte ich dann auch, obwohl es ein bisschen schwierig war, weil ich ja sozusagen die musikalische Welt so ein bisschen erobern wollte und viele Sachen machen wollte. Und ich kann mich auch noch an einige Sachen erinnern, wo wir diskutiert haben. Ja, das war ja, ja immer ein offenes Gespräch. Nein, das ist zu kommerziell, was du da machen willst und all sowas. Erinnerst du dich?
Ja? Die alte Mainstream-Diskussion, wir waren ja die Rebellen und es darf, der musste ja alles jenseits vom Mainstream sein. Ja. Es war ja, damals war genau. Das Wort gegen Öffentlichkeit, hatte noch eine, und die musste sich abgrenzen vom Öffentlich-Rechtlichen. Wir wollten die Coolen sein und cool sein war auf keinen Fall Mainstream.
Genau.
Jetzt würde man sagen, was ist eigentlich Mainstream? Ganz das gibt es gar nicht mehr in dem Sinne. Ganz aber Mainstream war vielleicht das, was im Privatradio lief und was die Masse wäre, aber schwer zu definieren. Ne?
Das, und genauso schwer zu definieren war das damals schon, weil ich habe schon so die alternative Musik bevorzugt, aber die wurde natürlich dann auch damals von den Plattenlabeln mit aufgegriffen. Also du hattest im Prinzip auch große Plattenfirmen, die wirklich ganz kleine, unbekannte Bands dann mal so mit reingenommen haben. Ja? Und da ging die Debatte schon los. Ne? Das war alternative Musik, aber ja, aber wenn die doch bei Scorpio, dann geht das doch nicht und die sind zu kommerziell und lala.
So hardcore waren die damals drauf.
Ja, so haben wir das diskutiert und gemacht, aber letztlich durfte ich trotzdem mein Ding dann durchziehen. So,
und du bist auch auf Konzerte gegangen, das war das Geile, dass man sich dann akkreditiert, also nicht nur, dass die Musik vorab kam, also du hattest die CDs, bevor die überhaupt rausgekommen sind, Promo-Exemplare, und wenn es übrigens beim Umzug, sind wir noch auf diese alten Promo-Exemplare gekommen, Achtung, for promotion, not here, Dingsbums, for commercial, ihr wisst schon was. Und dann auch noch zu Konzerten gehen, kostenfrei, und das geilste, Interviews machen mit Musikerinnen und Musikern. Hast du auch gemacht, oder?
Ach, das war total genial. Ich habe die geilsten Akkreditierungen geschrieben, ja, das heißt, egal wo ich hinkam, die dachten, radiofrei muss was ganz, ganz Großes sein. Und ich habe wirklich auch die besten Interviews dann akkreditieren können. Also zum Beispiel damals war Muse, wenn euch das noch was sagt. War da gerade so am Hochkommen. Ja, erstes Album von Muse oder Queens of the Stone Age. Madrugada.
Ach, Madrugada, siehst du, ja.
Ja, und die haben damals alle ihre ersten Alben rausgebracht, ja. Und Him war damals auch noch so irgendwie so. Und da habe ich Interviews akkreditiert und auch bekommen und konnte dann auch auf die großen Festivals fahren, ja. Und die dort treffen und mit denen sprechen. Und habe noch, ich glaube, ich weiß nicht, das muss man, irgendwann muss man das sich nochmal nehmen. Ich habe noch ganz viele MDs.
Yes, und das war nicht, siehst du, ich wollte nicht gerade, was für ein Aufnahmegerät. Du hattest so ein kleines MD, so eine MD und ein Mikrofon dran. Und dann musst du gucken, klick, klack. Und
genau, so. Und da habe ich noch die ganzen Interviews drauf. Also manche haben wir gar
mal,
nicht.
Bring mal her.
Ja, manche haben wir gar nicht geschafft zu spielen. So, oder überhaupt in den Sendungen dann zu bringen. Aber das waren total spannende Erlebnisse, zumal ich ja gar nicht richtig Englisch sprechen konnte. Das heißt, ich habe eigentlich bei Radio Frei Englisch gelernt und meine ersten Interviews waren total peinlich. Da habe ich
wirklich?
Ja, weil die haben das natürlich gemerkt, dass ich kaum was verstanden habe. Aber ja, ich habe dann immer nur meine Fragen vorformuliert und habe dann immer genickt und ja. Und die haben das natürlich gecheckt, dass ich überhaupt nichts verstehe. Und
später hast du übersetzt dann irgendwie. Gab es auch keine Übersetzungsprogramme, nichts mit Internet und so weiter.
Nein.
Muss man alles irgendwie mit Wörterbuch oder wie?
Ja. Ich habe dann im Prinzip diese ganzen Interviews im Nachgang mir angehört und dann wirklich schwerlich mit Wörterbuch übersetzt.
Das war jetzt kein Quatsch. Du hast wirklich mit Wörterbuch die englischen Interviews mit Musikerinnen und Musikern übersetzt.
Ganz genau. So, und so habe ich Englisch gelernt.
Siehst du?
Mhm. Wir sitzen weiterhin gemütlich hier im Hof der Johannesstraße 156 und haben eben schon, sind abgetaucht in die Vergangenheit.
Und die Vergangenheit, das waren so 98, 99, als Radio Frei legal auf Sendung gegangen ist, wir eine Zulassung bekommen haben und noch kein Vollprogramm hatten, aber zumindest wir durften legal mit einer Zulassung senden. Musik hat eine wichtige Rolle gespielt und eine Musikredakteurin, eine Künstlerin, eine Radiopionierin der ersten Stunde ist Simone Weichelt. Und wir werden gerade so richtig sentimental, ist aber schön, wenn man über die Vergangenheit redet. Du hast gesagt, dass du damals 3 Leben gelebt hast. Das war so intensiv, dass du oftmals gar nicht mehr die Zeiten so zusammenbekommst, oder?
Ja, naja, genau so ist das gewesen, weil man war beim Radio, man hat ganz viele Leute kennengelernt, man war ganz viel unterwegs und aus dem einen hat sich das nächste entwickelt. Es war eine total spannende Zeit, ja. Mhm.
War das unkomplizierter, weil du hast gerade geschrieben, Stone from the Underground, da hast du ein Festival gegründet worden, im Radio frei konnten, in deiner Küche wurden dann besprochen, dass man mal ein Festival macht und so weiter. Es war das einfacher, was zu organisieren? Unbürokratischer?
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben es damals einfach gemacht. Das ist ja so entstanden, dass ich ab und an auch mal eine Spezialsendung machen durfte bei Radio Frei. Und ich habe mich damals für Stoner Rock interessiert und hatte aber auch noch nicht so richtig die Ahnung und dachte, naja, ehe du dich jetzt hier hinsetzt, lädst du mal lieber Experten ein. Und dann habe ich ein bisschen ein paar Leute gefragt, wer ist denn da irgendwie so in dem Gebiet fit? Und irgendwer empfahl mir dann Fred und Sebastian. Und Fred und Sebastian habe ich dann eingeladen zur Sendung und habe die sozusagen befragt. Ich sag, bringt bitte Musik mit. Mhm. Und dann habe ich den Löcher im Bauch gefragt. Und dann saßen wir oben in der Magdeburger Allee unterm Dach hier auch hier im Studio und haben dann auch eine geraucht und Weinchen und ein Bierchen getrunken. Herrlich. Und die haben erzählt und gemacht. Und die Sendung war, also hat uns dreien total Spaß gemacht, sodass wir danach gemeint haben, ja, irgendwie müssen wir jetzt hier noch ein Ding dranhängen. Mhm. Ne? Und dann kam Teil 2. Und nach Teil 2 hatten wir immer noch nicht genug und es war, hat so viel Freude gemacht, dass wir dann auch uns befreundet haben und bei mir irgendwann abends am Tisch saßen und mein damaliger Freund Olli, viele Grüße, wir gesagt haben, was machen wir jetzt da draus? Ne? Das ist doch jetzt echt, wir haben so viel Infos zusammen und uns macht das so Spaß. So, naja, wir gründen ein Festival. Und dann haben wir Wochen da gesessen und ja, ein Logo gebastelt und Flyer und Visitenkarten und dann sind wir da richtig in die Materie eingestiegen und haben dann dieses Festival zu dritt geplant, zu viert eigentlich, Olli hat mitgemacht, und haben das erste Festival fand statt im Gewerkschaftshaus hier in Erfurt. Und es war ein totaler Erfolg, jetzt nicht finanziell, aber wir waren völlig verpeilt, ja, irgendwie hat das Geld zum Schluss nicht ganz gereicht, aber es war ein Erfolg, es hat allen total gefallen und wer jetzt so sich mit Stoner Rock befasst, wird ja gemerkt haben, dass es dieses Festival immer noch gibt, ja.
Das beschreiben ja viele, die dann zu Radio Frei zurückkommen, dass sie das persönlich extrem geprägt hat. Also ihren Lebensweg, ihre Entwicklung, dass das also sehr, sehr prägend war. Offensichtlich für dich auch, oder?
Ja, nee, auf jeden Fall war das Sprungbrett so ein bisschen in die Welt für mich damals, ja. War ja auch noch ganz jung und wie gesagt, also eigentlich noch gar nicht fertig. Und dann kam eins zum anderen und so ging es dann immer weiter.
Und heute sitzen wir hier. Ich überlege gerade noch, eigentlich brennen mir schon noch 2-3 Fragen auf der Seele, aber ich habe auch gerade auf die Uhr geguckt. Wir haben gedacht, eine halbe Stunde mit der Simone, das ist doch okay. Nee.
Aber ich könnte jetzt ewig weiterreden.
Ja, natürlich kannst du ewig weiterreden. Ich auch und du auch wahrscheinlich, Simone. Vielleicht doch noch als eine Abschlussfrage, bevor wir dann gleich umswitchen zum zweiten Teil dieser Sendung. Wenn Musik für dich so ein großes Thema war oder auch noch ist, würdest du... Es ist schön, wenn man die Frage nicht konkret im Kopf hat, die man eigentlich stellen will, aber wie ist heute so mit der Musik? Nee, aber wenn du jetzt heute zum Beispiel hier wieder einsteigen würdest und Musikredakteurin, ginge das? Hättest du da noch so ein Gefühl zu Musik, wie sie heute gerade ist, oder ist das eine andere Zeit? Vielleicht auch weil das mit dem Internet und ich weiß nicht, es ist ja schon anders.
Ja, es ist schon anders und ich glaube auch, dass die Musik vielleicht jetzt nicht mehr so primär mein Interessengebiet ist, wie es früher mal war. Ich habe noch ein sehr gutes Gefühl für Musik. Mein Kind, ich höre ein breites Spektrum, schon immer so gewesen. Mein Kind hört jetzt irgendwelchen fürchterlichen Straßenrap. Das ist nun so das Einzige, was ich nicht so, wo ich so keinen Zugang habe. Also finde Musik immer noch toll. Ich weiß nicht, ob ich heutzutage noch eine Musiksendung machen würde, vielleicht auch mit Musik. Und auch mit guter Musik, aber dann bin ich doch über die Jahre ein bisschen politischer geworden, als ich damals war.
Aha, da haben wir es doch wieder, die Brutstätte. Ja. Jetzt bist du Lehrerin.
Ja.
Und machst aber auch noch Kunst. Und das ist ja wichtig, dass du im Grunde in dem Bereich geblieben bist, wo du Menschen was nahe bringst. Du hast damals Menschen Musik nahegebracht, an die sie nie rangekommen wären, über den Äther und über Interviews und so weiter. Und dann bist du zur Kunst gekommen. Jetzt bist du Kunstlehrerin und bringst jungen Leuten auch wieder was näher. Eigentlich bist du dir treu geblieben, oder?
Ja, wenn man es so sieht.
Ja.
Ja, aber was ich vielleicht noch ganz wichtig finde, ist, dass dieses Schöpferische, gell? Egal in welchem Bereich, das macht einfach echt total glücklich. So, und vielleicht bin ich darauf hängen geblieben, aber auf der anderen Seite habe ich immer versucht, mein Leben nochmal neu zu verwursten, wenn es notwendig war. Und wenn ich sagen, deswegen doch, vielleicht bin ich auch heute Lehrerin, gell? Also, weil es war halt notwendig und dann habe ich halt das einfließen lassen, was schon da war, mehr oder minder. Und wir haben ja auch nie den Kontakt verloren, denn über die Jahre habe ich ja dann auch den ein oder anderen Schüler bei euch vorbeigeschickt oder mit dir, Roman, also mit euch immer irgendwelche Schülerprojekte, Kunstprojekte oder sowas gemacht. Irgendwie habe ich mich ja auch immer wieder dran erinnert, ja, also weil es ja irgendwie toll ist, wenn man in jungen Jahren die Möglichkeit hat, was zu machen.
Ja? Ich würde zusammenfassend sagen, radiofrei macht glücklich, oder? Guck mal, ganz einfach.
Ja, also ich sag mal, das Schöpferische und auch die gewisse Freiheit und auch, dass man Menschen zum Reden hat, die ganz unterschiedliche Perspektiven haben, das ist ja so wichtig. Und das ist dann auch Schule, ne? Besser als Schule.
Besser.
Wie glücklich der Kickerkeller macht, wie er sich verändert hat oder wie er sich auch treu geblieben ist, darüber werden wir in der zweiten Hälfte dieser Stunde reden und bedanken uns jetzt bei Simone, auch wenn das Gespräch noch natürlich weitergehen könnte, irgendwie liegt es in der Luft. Aber ja. Für heute erstmal danke und tschüss.
Tschüss und vielen Dank und weiter so. Und ich bin auch hoffentlich bald wieder ein bisschen intensiver dabei.
Danke, Simone.
Vielen Dank.
Schön, dass du da warst.